Detlef, du bist eine Stimme, die wird ja hier immer wieder interessiert, gehört. Wir haben schon früher, bevor diese ganzen Börsengeschichten da jetzt wieder neue Aktualität erhalten haben, haben wir ja hin und wieder über die Krisenfrage diskutiert. Ich denke, du hast ja auch jetzt da im Anschluss an den sogenannten Schwarzen Montag, hast du dir wieder Gedanken und Analysen da zur Frage einer Verwertungskrise des Imperialismus gemacht, oder?
Ja, sicher, natürlich. Also erstmal zum Schwarzen Montag. Also ich denke, das Wichtigste an diesem Schwarzen Montag scheint mir fast beinahe eher sozusagen die sozialpsychologische Bedeutung, die Gefahr eines Super-GAUs der Finanzmärkte und des Zusammenbruchs und der Rezession also am Horizont aufscheinen lässt und drohen lässt, uns letzten Endes sozusagen zu einem politischen Klima führt, in dem der Spielraum des Systems zu ganz drastischen, auch brutalen Veränderungen sich erweitert. Ich denke einfach, wir haben in den letzten Jahren zu viele von diesen Bedrohungen mit Super-GAUs erlebt, um nicht genau zu wissen, was für ein unglaublich gefährliches Instrument diese Form von Katastrophenplanung, sagen wir mal so, oder Katastrophennutzung und Nutzung von Apokalypsen, fast bei einer technischen Nutzung von Apokalypsen bedeutet. Ich denke, natürlich hat dieser Börsenkrach eine Bedeutung, aber ich denke, man sollte es nicht überbewerten. Ich bin sicher, dass dieser Börsenkrach eine ähnliche Bedeutung hat wie 1929 und dass er auch eine ähnliche symptomatische Bedeutung hat. Und alles Geschwätz, das heute darüber abgegeben wird, dass dieser Börsenkrach heute eigentlich im Grunde genommen nicht so besonders schwerwiegend ist, weil ja die internationalen Finanzmärkte und die Kooperation und so weiter und die Instrumente, das Instrumentarium, das Netz zum Auffangen von Krisen zu dicht ist und so weiter, alles das ist Unsinn. Wenn man das mal tatsächlich vergleicht mit den Redensarten, die noch 1929 geführt worden sind, es gab glaube ich kaum jemand, einer der ganz wenigen war in den USA, Hoover, der wirklich vor einer lang anhaltenden Krise und Depression warnte. Die meisten waren ungeheuer optimistisch und noch Coolidge, als sich diese Krise andeutete, hat in seiner Weihnachtsansprache 1928 gesagt, dass es so gesund, dass das Wirtschaftssystem so gesund wie jetzt noch nie gewesen ist. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge mehr tiefer liegende Parallelen zwischen heute und damals. Das ist zunächst mal die unglaubliche Spekulationswelle, die sich natürlich in diesem Börsenkrach heute und damals ausgedrückt hat, begleitet und möglich gemacht von einer Erfindung von einer Unzahl von neuen Kredit- und finanztechnischen Institutionen, was heute der Futures-Markt ist Erfindung neuer finanztechnischer Instrumente, Handelsinstrumente, die in dieser sogenannten Securitization zum Ausdruck kommt. Das waren damals neue Kredittechniken, Abzahlungstechniken, Konsumentenkredite. Das waren damals die Investments, Investment Trusts und die Pools, die sozusagen aus nichts fiktives Kapital machten und damit zu ganz unglaublichen nominellen Gewinnen kamen. Die verschwanden natürlich dann später in der Krise schnell wieder, führten aber gleichzeitig zu einer unglaublichen Unverteilung von gewaltigen Kapitalmengen. Dass die Spekulationswelle, die es damals gegeben hat, der kommt schon sozusagen eine tiefere symptomatische Bedeutung zu. Aber ich meine, man sollte diesen Börsenkrach, so ein besonderes Gewicht eigentlich im Grunde genommen nicht zumessen.
Mhm. Also wenn wir da vielleicht auf die einzelnen Momente da dieser Parallele zu sprechen kommen. Ich meine, du meinst, dass grundsätzlich vergleichbare Krisensymptome sind wie damals, oder wenn ich dich jetzt richtig verstehe?
Ja, das sind Symptome und ich denke einfach, dass der Charakter der damaligen Krise, Prinzip derselbe ist wie heute. Es handelt sich um eine ganz tiefgreifende, grundsätzliche Krise der Kapitalverwertung, die natürlich auch im Börsenkrach zum Ausdruck kommt, denn wenn tatsächlich sozusagen die Spekulation nicht letzten Endes von wirklich erarbeiteten, das heißt als Mehrwert abgeschöpften Werten gespeist wird, dann führt sie umso schneller zum Krach. Ich glaube, dass es also die Krise damals sozusagen grundsätzlich ähnlich gewesen ist. Es handelt sich damals um eine also schwerwiegende Strukturkrise des imperialistischen Systems, eine Krise der Wert, also Realisierung und also der Wertschöpfung. Und letzten Endes, denke ich, sollte man es so ausdrücken, eine Krise der Ausbeutung. Ich komme da gleich noch drauf zu sprechen. Eine wichtigere symptomatische Ebene war damals wie heute die sogenannte Schuldenkrise. Auch damals also waren die Länder der drei Kontinente und also die Schwellenländer, sagen wir mal, sehr hoch verschuldet. Zu den damaligen Schwellenländern im Verhältnis also zu den USA gehörte ja also Deutschland unter anderem, aber auch Frankreich, aber in allererster Linie Deutschland. Deutschland war ja, wie man weiß, also bei den US-Banken sehr hoch verschuldet. Und lateinamerikanischen Länder waren mit also mehreren hundert mit Millionen, also nee, waren also mit vielen hundert Millionen Dollar verschuldet, und also die Zinszahlungen beliefen sich allein, glaube ich, also jährlich auf fast an die 100 Millionen Dollar. Die Zahlen habe ich hier nicht im Kopf. Wie gesagt, die Schuldenkrise war damals also mindestens genauso ausgeprägt wie heute, und Schuldenkrise heißt ja letzten Endes, dass also die Wertschöpfung in den Ländern, also verschuldeten Ländern, zurückbleibt, um überhaupt also jetzt Wert transferieren zu können, um Zinsen transferieren zu können und so weiter. Und es war damals genauso, wie es heute ist. Die Schuldenkrise hatte eine eigene Dynamik, je also weniger zurückgezahlt werden konnte, weil also wenig Wert geschöpft wurde in den drei Kontinenten, umso mehr wurden sozusagen die Güter, die mithilfe, also mit denen also sozusagen der Wert zurückgezahlt wurde, entwertet in einer Deflationsspirale, und umso also höher wurden dann also auch die Belastungen also dieser sogenannten Länder der drei Kontinente. Das heißt also, die Spirale, die wir heute haben, ist also so ähnlich strukturiert wie damals. Eine andere Situation ist auch die, dass wir damals eine Rohstoffkrise hatten, ganz typisch also ein Verfall der Rohstoffpreise. Bei den Agrarpreisen war es schon Anfang der 20er Jahre so, dass die immer tiefer in den Boden sackten, aber auch bei den übrigen Rohstoffpreisen also war es so, sodass also die Schuldenkrise selber noch sich also verstärkte und ausdrückte und verstärkt wurde durch eine also Entwertung der Waren, der Rohstoffe, die dann also letzten Endes dazu führten, dass Geld überhaupt gar nicht mehr zurückgezahlt werden konnte. Und was heute viel diskutiert wird, Schulden, also Rückzahlungsstopp beziehungsweise also Verzicht auf Teil der Schulden, das war damals mehr oder weniger Selbstverständlichkeit. Ich glaube, es 1933, also hatten sämtliche Länder Lateinamerikas ein Schuldenmoratorium erklärt, und das Deutsche Reich hat das ja 1934 durch Schacht unter dem NS also auch sehr schnell gemacht, um die Gunst der Stunde für einen neuen imperialistischen Schub zu nutzen. Also das waren sozusagen die Parallelen, und ich bin der festen Überzeugung, dass also diese aktuelle Krise genauso also sozusagen sich verstärken wird in Richtung einer also schwerwiegenden Welt also Depression, wie das damals der Fall gewesen ist.
Mhm. Es gab ja Ende der 20er Jahre auch so etwas wie so eine Verschärfung der politischen Widersprüche, nicht, durch diesen Zunahme der Kämpfe und
ja, darauf möchte ich jetzt zukommen. Ich habe ja eben also sozusagen die symptomatischen Ebenen voneinander unterschieden. Ja. Auf der obersten Ebene sozusagen dieser Banken und also dieser Börsenkrach und also die Spekulation, die eigentlich im Grunde genommen sozusagen das Beben auf der obersten Oberfläche sind, dann also etwas tiefer und also grundsätzlich angelegt eben diese Schuldenkrise, die deutlich macht, dass eben einfach also eine Verwertung des metropolitanen Kapitals an Grenzen stößt, grundsätzlich an Grenzen stößt. Dann also schließlich natürlich, und das ist also meine These und auch mein Anliegen jetzt also in diesem Gespräch, das deutlich zu machen, dass letzten Endes hinter also dieser Schuldenkrise oder also unter dem Deckmantel der Schuldenkrise eine ganz grundsätzliche, tiefe, also soziale Krise steht, die man auch ebenso gut anders ausdrücken kann. Es sind die Blockierungen aus den revolutionären Tendenzen, also in den verschiedenen Segmenten der Klasse, also im globalen Maßstab, die also das Kapital sozusagen also fast völlig in die Verwertungskrise hineintreiben. Man darf ja nicht vergessen, und das ist das Wichtigste eigentlich im Grunde genommen, was man also bei diesen Krisen konstatieren muss, man darf ja nicht vergessen, dass es in der Tat zum Beispiel in der Schuldenkrise Menschen sind, die untersten Klassen sind, die die Zinsen bezahlen und die dafür sorgen müssen, dass sozusagen wieder Wert zurücktransferiert werden muss. Heute ist das evident, dass also durch die Verelendung oder beziehungsweise dass die Verelendung ja bis zum also Völkermord, Hungermord hin Instrumente sind, um sozusagen Wert aus diesen also Ländern der drei Kontinente herauszupressen und es in die Metropolen also zurück zu transferieren. Und es ist natürlich so, wenn dieser Transfer stoppt, weil also die soziale Situation es in diesen Ländern nicht zulässt, dann heißt das letzten Endes sozusagen, dass die Krise an ihrem tiefsten Punkt angelangt ist. Man kann es anders ausdrücken. Die Klasse produziert durch ihre Weigerung jetzt also eine weitere Entwertung ihrer Arbeitskraft und ihrer Lebens- und Existenzmöglichkeiten hinzunehmen. Die Klasse produziert die Krise und blockiert sozusagen die Verwertung des Kapitals, bringt das Kapital bis an die Grenze, also sozusagen der Zerstörung ihres eigenen Motors, der nämlich der Akkumulation hin.
Mhm. Wobei, ich meine, das tönt jetzt, also politisch zumindest, tönt das ja auch jetzt sehr optimistisch, oder? Dass du sagst, die Kampfzyklen nehmen überall zu, oder? Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Auf der anderen Seite gibt es doch auch einige, international auch einige Rückschläge, und es sieht so aus, wie wenn es so etwas wie ein neues, jetzt in Anführungszeichen, Demokratiemodell geben würde. Nicht, dass die USA da versuchen, in verschiedenen Orten, Regionen dieser Erde da zu implementieren. Wenn ich an zum Beispiel an Zentralamerika denke, an Leute wie Cerezo oder auch was die Sozialistische Internationale macht mit Leuten wie Arias, oder wenn man sieht, was auf den Philippinen da kommt oder in Südkorea geplant ist, sieht das was aus, wie wenn quasi da gegen diese Aufstandsbewegungen jetzt so ein sogenanntes bürgerliches Abfederungsmodell da und durch einen neuen Regierungstypus da implementiert wird.
Ich glaube, du hast völlig recht. Also das ist auch der eigentlich im Grunde genommen entscheidender Punkt, über den man viel nachdenken und diskutieren muss. Ich glaube also, dass man also auch herausarbeiten muss, wo denn hier die Parallelen sitzen. Also was ich eben ausgeführt habe, klang natürlich irgendwie etwas optimistisch. Ich meine es zunächst mal nicht optimistisch im Sinne einer Zukunftshoffnung, einer Weltrevolution, weil natürlich die verschiedenen Revolten, die verschiedenen Weigerungen sozusagen die Auflösung der Existenz, also Voraussetzungen, jetzt also hinzunehmen und in Geld transferierbaren Wert also jetzt rüberwachsen zu lassen, dass also diese Weigerung ja viele Formen annehmen kann. Sie kann die Formen einer passiven Resistenz annehmen, sie kann die Formen von also spontanen Revolten annehmen, wie zum Beispiel bei diesen sogenannten IWF-Riots, die ja nun also wirklich, oder Hungerunruhen, die es auf der ganzen Welt jeweils immer wieder gibt, die aber einen höheren Organisationsgrad überregional nicht erreichen. Sie kann also die Form annehmen, also von also bewaffneten Bewegungen, Guerilla und so weiter, oder kann also diese Guerilla unterstützen. Gleichwohl ist es so, dass natürlich also die Klasse den Organisationsgrad, den das Kapital weltweit hat, dadurch nicht erreicht. Gleichwohl, also oder noch nicht erreicht, gleichwohl ist es so, dass es sich zunächst einmal um eine Blockierung handelt, die das Kapital in seinem gesamten Verwertungsinstrumentarium zunächst mal blockiert. Und in dieser Situation, also damals war es so, gab es ja auch also diese sogenannten Hungerunruhen, wenn man zum Beispiel dran denkt an den Beginn der kubanischen Revolution 1927, 28 aus der Subsistenz also der Zucker also Rohrarbeiter, der Zuckerarbeiter, die sich dann fortgesetzt hat bis zu den also städtischen Streiks 1932, 33, die dann dazu geführt hat, dass das alte Regime abgelöst worden ist und dazu geführt hat, dass die USA sich zuerst mal Gedanken gemacht haben über eine grundsätzliche Umstrukturierung. Es gab damals sozusagen also eine noch, sagen wir mal, fast beinahe noch eine größere Dichte und Breite von also dieser vorrevolutionären Situation oder dieser Blockierung der Kapitalverwertung durch Revolten. Und ich denke also, man kann nie sagen, die Geschichte wiederholt sich, sondern also sie wiederholt sich insofern, als also der gleiche Typus von Krisen in anderen Ausdrucksformen durch neue Antworten des Kapitals also sozusagen beantwortet wird. Die damalige Antwort war in Europa der Nationalsozialismus, das heißt also eine Form der Sozialtechnokratie, die also die einen regelrechten sozialtechnischen Angriff auf die gesamte Bevölkerung darstellte und zu diesen unglaublichen Formen also von Zerstörung geführt hat, die gleichzeitig Kontrolle bedeuten und Verwertung möglich machten. Dasselbe also geschah also in den USA, bloß etwas später. Ich habe das ja mal also versucht zu beschreiben, also diese Anlehnung auch an die Modelle des NS. Die USA haben nach der präventiven Konterrevolution 1933, also die zu einem korporatistischen Kartell zwischen Gewerkschaften, Regierung und den Spitzen der Unternehmen also geführt haben, haben die eine lange Latenzperiode von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen gehabt und haben dann also 1940, 41, 42 im Kriegskeynesianismus die Lehren des NS sozusagen nachvollzogen. Und in England ist das über Guilbeau und Keynes und Barlock und Beveridge dann auch schließlich dazu gekommen, dass dieser sozialtechnische Angriff des NS also aufgenommen worden ist. Und letzten Endes ist das der Kern des Keynesianismus. Eine Form von planstaatlicher Regulierung der gesamten gesellschaftlichen also Voraussetzungen der Produktion in Form von Sanierung, von Stadtplanung, von Regionalplanung, produktivitätsorientierter Regionalplanung, sozusagen eine Durchkapitalisierung der Gesellschaft. Das ist die Antwort heute nicht mehr. Heute ist die Antwort eine neue Form des Reformismus, die also versucht, die Flucht des Kapitals in eine supranationale Form der Reorganisation zu unterstützen. Und diese supranationale Reform, also Reorganisation, macht sich natürlich in verschiedenen, also wird in verschiedenen Formen deutlich, zum Beispiel die Supranationalisierung der Finanzmärkte, Form von also supranationaler Sozialpolitik, die also von den verschiedenen Hilfeorganisationen ausgeht, unter anderem natürlich auch vom IWF und Weltbank gemanagt wird. Und in dieses Konzept sozusagen aus dem engen nationalstaatlichen alten keynesianischen Rahmen herauszukommen durch also Formen von Deregulierung und Neukonstitution im supranationalen also Dimensionen, da klingt sich der Neoreformismus ein mit also allen möglichen Formen von internationalisierter helfender Verwaltung, von einer Form von internationalisierter Sozialarbeit und von der Form also sozusagen eine neue sozialtechnokratische Mittelschicht weltweit zu institutionalisieren. Das sind bei uns die Grünen, das sind die also Non-Governmental Organizations, die also sozusagen von allen grünen Bestrebungen unterstützt werden, ob das nun Medico ist oder ob das also hier also Entwicklungshilfe, privatisierte Entwicklungshilfeorganisationen sind. Und das ist sozusagen der Kern also dieser neuen also Mittelschichts also Bewegungen auf den Philippinen, auch in Chile soll sie ja nun propagiert werden, und da sind ist die CDU sozusagen dran, der sozialpolitische Flügel aus der katholischen Soziallehre, und in Zentralamerika ist es also die SI. Ich denke einfach, das ist sehr viel mehr als also als jetzt irgendwie ein vorübergehendes Phänomen. Ich denke, dass das also ein Neoreformismus ist, der Parallelen aufweist zu dem Neoreformismus, also zu der neoreformistischen Sozialtechnokratie, die sich also unter dem Gewand des NS entwickelt hat.
Mhm. Es wird ja zum Teil in diesen Kreisen, die du jetzt erwähnt hast, nicht, werden ja zum Teil da dann auch relativ abstruse ökonomische Thesen und Rezepte da vorgeschlagen. Oder eine Geschichte ist ja zum Beispiel der freiwillige Verzicht der Industrieländer auf moralischer Basis da bezüglich ihrer ausstehenden Forderungen. Oder das ist eine solche Geschichte, nicht zum Beispiel in der BRD und in Frankreich von Leuten wie Mondale zum Beispiel auch in Belgien so vertreten wird, nicht? Würdest du auch das so in dem Zusammenhang sehen?
ich meine, mit dem Verzicht ist es ja so. Es gibt, also das ist eine Lehre aus den 30er Jahren, also die auch ziemlich eindeutig ist. Damals ist es so gewesen, da wurde nicht verzichtet, sondern da sind die Moratorien also von den Regierungen dieser Länder der drei Kontinente direkt ausgesprochen worden. Aber es gab damals auch eine Form von Verzicht. Es gab also in den USA einen erbitterten Kampf zwischen also den privaten Gläubigervereinigungen und der Regierung des New Deal. Die Regierung des New Deal, also die Roosevelt-Administration in ihren verschiedenen also Phasen, hat immer versucht sozusagen von der Bindung an diese oder von an diese Gläubiger irgendwie loszukommen, einfach aus dem Grund, da wo tatsächlich alte Schulden da sind und eingefordert werden in Form von Werten, Gold, Waren und sonst irgendwas, da blockieren sie natürlich eine Weiterentwicklung. Das heißt also sozusagen die Reorganisation also der ganzen Akkumulationsstrukturen des Akkumulationsmodells. Und das war in den USA ganz besonders ausgeprägt. Was hat sich also Morgenthau und Roosevelt mit diesen also Bondholders-Gesellschaften da und Gläubigergesellschaften rumgeschlagen? Und sie waren froh, also wenn sie denen mal wieder wirklich also durch einen Trick irgendwie die umgangen hatten. Also das ist etwas, was eigentlich im Grunde genommen hinter diesen Modellen steht, jetzt auf einen Teil der Schulden zu verzichten oder meinetwegen auf alle Schulden zu verzichten. Da, wo diese Schulden sind sozusagen ein Hemmnis für die Weiterentwicklung, für also neue Investitionen, für die Umstrukturierung und ein Hemmnis für sozusagen einen neuen Schub der imperialistischen Gewalt. Ne?
Hm. Ich meine, in der Weise werden ja auch beispielsweise die hohen Abschreibungen und Rückstellungen da zu erklären, die beispielsweise die US-Banken jetzt machen bezüglich ihrer Forderungen.
Ja, ja, und die Deutschen haben es ja auch irgendwie schon längst gemacht, nicht? Also die haben sich auch irgendwie daraus zurückgezogen, und ich denke einfach, das ist natürlich auch so eine Vorbereitung also einer Bereinigungskrise auf dem Bankensektor. Die wissen nämlich ganz genau, was die Stunde geschlagen hat. Ich meine, wenn du zum Beispiel die Äußerung von Bethmann, also ein ziemlich erfahrener internationaler Bankier von vor 5 Jahren siehst, der hat das schon längst gemacht irgendwie, der hat sich aus dem Bankgeschäft zurückgezogen. Und wer jetzt sozusagen seine Rückstellungen unter Dach und Fach gebracht hat, wird also die Bereinigungskrise überleben. Nichts anderes ist das, ne?
Ja. Was hältst du denn von der These, da eine andere so moralische Entschuldungsthese, dass quasi gesagt wird, das Finanzkapital hätte sich immer mehr losgekoppelt da vom Realkapital und würde sich jetzt quasi so einen imaginären Bereich drin bewegen, und die Gewinne, die da entstehen, würden die sein eigentlich so vergleichbar mit Casino-Gewinn?
Also das, sagen wir mal so, ich finde diese These, die das denunziert, finde ich also gar nicht moralisch, weil die überhaupt also gar keine Moral also propagiert, die also für die Armen, Entrechteten und Ermordeten also in den drei Kontinenten und in wachsendem Umfang auch hier eintritt, sondern das ist einfach also ein altertümliches das ist eine Scheinmoral. Die Gewinne, diese Casino-Gewinne, die gemacht werden, sind Casino-Gewinne. Da gibt es überhaupt gar keine Frage. Zeit vor dem Bankenkrach oder vor dem schwarzen Freitag 1929 war das genauso. Also wenn man mal bedenkt, dass tatsächlich die Investmentfirma Dillon & Reed, die später also wirklich durch eine außerordentlich gefährliches Eintreten also für die nationalsozialistischen Kopien in den USA also bekannt geworden ist, wenn man mal bedenkt, dass die also wirklich 1927, 28 aus absolut gar nichts Gewinne von also 10, 20 Millionen gemacht haben, dann ist also der Ausdruck Casino-Gewinn natürlich noch zu milde. Bloß der Punkt ist, was bedeutet dieser Casino-Gewinn? Dieser Casino-Gewinn hat eine technische Funktion. Ich habe neulich einen sehr intelligenten Aufsatz in Le Monde gelesen, wo das wirklich also in dankenswerter Klugheit und Klarheit mal deutlich gemacht worden ist. Der hat technische Funktionen, wie zum Beispiel Kapital zur Verfügung zu stellen, das Fusionen ermöglicht. Oder Gewinnen, oder Kapitalverschiebungen zu ermöglichen. der hat, wenn es dann zum Krach kommt, wie jetzt zum Beispiel, bereinigende Funktion. Dass zum Beispiel also die relativ wenig starken, also Unternehmen, die mit diesem fiktiven Kapital spekuliert haben, untergehen. Das sind ja alles produktive Prozesse im Sinne des Kapitals, weil dadurch natürlich die Kraft und die Stärke der Übriggebliebenen wächst. Ja? Das heißt also, diejenigen, die jetzt moralisch sagen, also das sind alles also sozusagen hier Prozesse, also das ist Teufelswerk, haben natürlich insofern recht, aber sie benennen es nicht richtig. Ja, sie sagen nicht also, dass das jetzt nun wirklich ein Prozess ist, in dem das Kapital sozusagen jetzt versucht, also über diese Krise jetzt zu neuen, also zum neuen Ausgangspunkt zu kommen, sondern also denen behagt nur allein eben einfach die Tatsache nicht, dass mit spekulativ Gewinne gemacht werden. Und das ist natürlich irgendwie eine ganz gefährliche und auch absolut unmoralische Verschleierung, denn die Gewinne, die werden nicht also mit Spekulationen gemacht, sondern die Gewinne sind nichts anderes tatsächlich als also Formen der Prozesse, in denen die wirklichen Werte, die also von den Armen, von den Arbeitern, aus den Entwertungsprozessen von Existenzen, von Leben zum Beispiel, also herausgequetscht werden und in die Metropolen transferiert werden, das sind also sozusagen Prozesse, die das hin und her schieben. Ne? Das ist der entscheidende Punkt. Und darüber reden die Linken relativ wenig. Warum reden sie nicht viel darüber? Weil sie dann die Fragen des Klassenkampfs neu stellen müssen. Sie müssen dann die Fragen also stellen, wie tatsächlich also sozusagen das Kapital weiter bekämpft und blockiert werden kann und wie eine sozusagen revolutionäre Gegenmacht organisiert werden müsste.
Wenn wir über die neue Verwertungsmodell noch vielleicht etwas näher darüber sprechen. Wo siehst du denn den Beitrag jetzt der neuen Technologien? Du bist ja auch, hast dich ja sehr intensiv mit diesen neuen Technologien auseinandergesetzt, vor allem mit der Elektronik, aber inzwischen gibt es ja auch der breite Vorstoß da der Bio- und Gentechnologie. Siehst du diesen Vorstoß da der neuen Technologien als unter anderem als ein Baustein in diesem neuen Verwertungsmodell?
Die neuen Technologien sind das wachsende Instrumentarium in dem Versuch des Kapitals eben einfach ein neues Verwertungsregime, ein neues Ausbeutungsregime überhaupt also herzustellen. Ich möchte aber dennoch also grundsätzlich also Folgendes vorwegschicken, ehe ich also auf diesen Punkt zu sprechen komme. Das Kapital hat unter anderem mithilfe also des Zweiten Weltkrieges des Zweiten Weltkrieges versucht, aus der Krise herauszukommen durch ein ganz neues Akkumulationsmodell, ganz grundsätzlicher Natur. Dieses Akkumulationsmodell ist der sogenannte Keynesianismus, der alle möglichen Formen von also staatlicher Aggregate, Planung, gesamtwirtschaftlicher Rechnungen, Formen von planstaatlicher Durchkapitalisierung und Durchdringung der Gesellschaft also jetzt eingeleitet hat und dazu geführt hat, dass also die früheren sozialrevolutionären Potenziale, die es gegeben hat, in den USA ja auch, also in den untersten Schichten, wie das also in der Weltwirtschaftskrise zum Ausdruck gekommen ist und in Deutschland sehr stark, also von 1933 und in der Dritten Welt noch sehr viel mehr, diese also Potenziale durch eine sozialtechnische Durchdringung, die gleichzeitig eine technische Durchdringung war, zu zerstören in Form von also Entwicklungshilfe auf dem Agrarsektor und so weiter und so weiter. Wir haben ja in Autonomie Nummer 14 beschrieben, dass das dieses nationalsozialistische Modell war, das also praktisch also in seinen neuen Formen von sozialtechnischer Zurichtung bis hin zum Völkermord ging. Ein Völkermord, den wir in der jetzigen Phase praktisch also sozusagen fast beinahe in derselben Intention wie im NS beobachten können. Das war sozusagen ein ganz neues Akkumulationsmodell insgesamt. Und das ist auch das, wonach wir jetzt irgendwie analytisch gucken müssen, wenn wir sehen wollen, also wie das Kapital versucht jetzt wieder, also auf die jetzt also sozusagen in einen neuen Akkumulationsschub hineinzukommen. Und das sind Geschichten, also in denen Begriffe reingehören wie Deregulierung, das heißt also Abschmelzung der alten keynesianischen, in die Krise geratenen Staatsfunktionen des Sozialstaates, um neue Werte daraus zu pressen, Formen von Mobilisierung von Bevölkerung, also nicht nur in den drei Kontinenten, sondern zunehmend auch also in den Metropolen, Flüchtlingsströme, also sind die Stichworte hier, also die Hungermärsche, also in Afrika und in Lateinamerika, eine Form der Nutzung von Mobilität und tatsächlich Zerstörung von sozialer Kohärenz, um sie eher zunächst mal also zu neutralisieren in ihrem revolutionären Potenzial, aber auch gleichzeitig, um damit Möglichkeiten zu schaffen, sie leichter als Arbeitskräfte hier und dahin zu verschieben, in Lager, wo Menschen nur für Essen arbeiten, in Lager, wo überflüssige Esser sozusagen regelrecht vernichtet werden, wie im NS, und schließlich also in Formen von Flüchtlingsströmen, wo Menschen also sozusagen in einem globalen Selektionsvorgang in die irgendwelche neuen Akkumulationszentren also hineingepresst werden.
Nur da vielleicht eine Zwischenfrage. Ja. Ihr habt ja zeitweilig den Keynesianismus, wenn ich das mich richtig erinnere, für tot erklärt oder für überwunden oder für veraltet. Mhm. Steht ihr da noch zu der These?
Ja gut, das sehe ich jetzt mal ganz zwischendurch in Parenthese, ohne dass ich jetzt diese anderen Sachen aus den Augen verliere, also dazu was sagen. Also der Keynesianismus ist, ich möchte da ein Bonmot vorwegschicken, einer der also Wegbereiter der Transformation des New Deal in den USA zum also US-Keynesianismus war Galbraith. Galbraith ist ja bekannt als also einer der Chefökonomen Kennedys, und Galbraith war der Ghostwriter, der also Geisterschreiber, der Formulierer, ein der einflussreichsten pro-keynesianischen Gruppe in den USA vor 1939. Galbraith hat Folgendes gesagt zu Keynes, und das halte ich also für absolut wichtig und zentral. Der hat gesagt, in einem 1973 hat er das gesagt, Keynes ist ja eigentlich im Grunde genommen also völlig überschätzt. Keynes war jemand, der versuchte, eine Praxis in Theorie zu fassen, die es schon längst gab, denn also bevor also Keynes sein Modell einer neuen Ökonomie entworfen hatte, gab es ihn schon längst in Form des Nationalsozialismus. So hat er das ganz genau ausgedrückt, und das hat er also auch wirklich explizit, positiv, affirmativ so gesagt. Ja. Und insofern also muss man eben einfach also den Keynesianismus als also im NS zum Ausdruck gekommene Überspitzung also einer sozialstaatlichen Durchdringung der Gesellschaft und auch gleichzeitig also sozialtechnokratischen Zurichtung sehen, die allerdings auch bestimmte also Opfer, also sozusagen gekostet in Anführungsstrichen Opfer, das heißt also eine Form von Sicherung von Lebensmöglichkeiten derjenigen, die nun nicht also beseitigt wurden, in Form also von einfach sozialstaatlichen Sicherungssystemen, also Volksfürsorge und was auch immer hier, ich meine diese ganzen, also das alles, was wir sozusagen unter Wohlfahrtsstaat fassen, das war das Zugeständnis an die Klasse, die sozialen Zerstörungen ihrer Autonomie und die Formen also von technischer Zurichtung hinzunehmen. Das ist 68, also ab Mitte der 60er Jahre in die Krise geraten, und zwar in eine Legitimationskrise, in eine technologische Krise, so wie ich das in meinem Buch geschrieben habe. Insofern, als die Menschen diese Formen von technologischer Gewalt in ihren Siedlungsmaschinen, in der Stadt, am Arbeitsplatz und so weiter nicht mehr hinnehmen wollten und sagen, dieses Leistungsmodell, dieses spätnarzisstische Leistungsmodell ist also etwas, da mache ich einfach nicht mehr mit. Das ist der Beginn einer langen Motivationskrise, also Krise der technologischen Gewalt in den 70er Jahren, die sich hier in vielen Bewegungen ausgedrückt hat und die das Kapital, die ökonomische Parallele ist der sogenannte Profit Squeeze, also der Anfang der 70er Jahre angefangen hat, Reduzierung der Profitabilität des Kapitals durch also übersteigerte Lohnforderungen, in Anführungsstrichen übersteigerte der Gewerkschaften, die nichts anderes waren als die Übersetzung der großen Unzufriedenheit der Menschen also mit diesem spätnarzisstischen Leistungssystem. Und das hat dazu geführt, dass das Kapital sagte, wir müssen die Institutionen des Nationalstaats, also des metropolitanen Nationalstaats, abbauen, weil sie uns zu viel kostet. Und wir müssen sie auch deswegen abbauen, weil also die verschiedenen sozialen Bewegungen, die Form des neuen Formen des Aufbegehrens uns gleichzeitig sozusagen also in die Enge bringt. Das war die Krise auf der Straße, in den Siedlungen, im Mieterkampf, im Kampf gegen Sanierung und so weiter in den 70er Jahren, die das Kapital sagen ließ, wir verlassen sozusagen die Institutionen, die Ebene des metropolitanen, national verfassten Planstaats und deregulieren ihn. Nichts anderes ist das. Das ist hier der Grund, also warum das Kapital sich sozusagen aus diesen Bastionen zurückzieht, diese Institutionen verflüssigt und sich auf eine Ebene der supranationalen Regulierung zurückzieht. Insofern ist der Keynesianismus tot. Aber nicht tot ist er natürlich, das ist ganz klar, als Form, also zum Beispiel, sagen wir mal, der Defizitfinanzierung, staatlichen Finanzierungstechniken, Haushaltsplanung und so weiter. Aber er ist eben tot als also in den engen Grenzen also des metropolitanen Nationalstaats, also sich verwirklichten kapitalistischen Ausbeutung. Mhm. Habe ich mich da verständlich gemacht?
Aha. Vielleicht, also bevor wir zur Ausgangsfrage zurückkehren, da nach den Technologien, die stand ja noch im Raum.
Ja. Oder?
Möchte ich dich noch fragen, ich meine, wir sind jetzt nah dran am Thema beim US-Budgetdefizit, oder? Das wäre ja in dem Sinn noch ein keynesianischen Versuch, da quasi eine Überproduktionskrise durch solche staatliche Nachfrage und Rüstungsproduktion und so weiter quasi in den Griff zu kriegen.
Was meinst du jetzt?
Das Budgetdefizit der USA, nicht?
Ja, klar.
Dass ja immer angegeben wird, das sei quasi der große Ausgangspunkt der Krise, oder wird gesagt. Mhm. Im Prinzip wäre ja das quasi ein Versuch, die Krise quasi keynesianistisch in den Griff zu kriegen.
Ja, das ist ja auch, also zum Beispiel die Instrumente der Defizitfinanzierung und also staatlichen Infrastrukturplanung und des Versuchs darüber möglicherweise ökonomisch irgendwelche Prozesse in Gang zu setzen, die sind natürlich also absolut nicht aufgegeben und ich denke auch also was diese Sachen anlangt und was zum Beispiel also Planung und Bewirtschaftung anlangt, das heißt also das Aggregate-Denken in Form von also sozusagen volkswirtschaftlichen nationalen Aggregaten, das hat natürlich nicht aufgehört. Das ist ganz klar, bloß also das neue System geht darüber hinaus. Es dereguliert und löst also all die Punkte auf, in denen es in die Klemme gekommen ist. Zum Beispiel also diese sozialstaatlichen Kompensationen, also die zur Existenzsicherung eben einfach also jetzt zunächst einmal eingesetzt worden sind, alles das wird aufgelöst. Also das keynesianische Instrumentarium wird ja nicht aufgelöst, sondern die Staatsfunktion ändert sich einfach und die kapitalistische Planung zieht sich aus den angreifbaren nationalstaatlichen Positionen zurück. Verstehst du, was ich meine? Also es ist ganz klar, dass also jetzt wahrscheinlich in Japan und in der Bundesrepublik, Stoltenberg ist ja noch immer sehr zurückhaltend, aber dass also der Druck in Richtung einer defizitfinanzierten Konjunktursteuerung, dass der also wieder zunehmen wird, er ist insofern nicht keynesianisch, als also Keynes eigentlich im Grunde genommen Keynes Hauptziel damals gewesen ist, sozusagen das Horten zu bekämpfen. Das heißt also, das, was er immer als Liquiditätsfalle genannt hat, in der damaligen Weltwirtschaftskrise haben unglaublich viele Leute immer einfach ihre Ersparnisse, ihr Geld und so weiter gehortet, sodass nichts also in irgendwelche Investitionen reingeflossen worden ist. Dann hat er gesagt, das können wir einfach nicht hinnehmen, wir müssen Instrumente schaffen, um das also sozusagen irgendwie aufzulösen. Dieses Horten in dieser Form also gibt es also so heute nicht. Der Staat hat die Instrumente sozusagen so etwas zu unterlaufen. Und er tut es dann auch, aber er tut es natürlich auch aus sozialpolitischen Gründen, aus Gründen jetzt sozusagen die Schärfen dieser Strategien, die ich sie eben benannt habe, irgendwie ein bisschen zu mildern und zurückzunehmen.
Gut, vielleicht gehen wir zurück zur Frage nach den Technologien.
Also was ich gesagt habe und was ich deutlich machen wollte durch diese lange Einleitung ist, dass sozusagen das Kapital aus so einer Krise versucht, mit einem neuen grundsätzlichen Akkumulationsmodell herauszukommen, das, und das will ich nochmal nur sozusagen aphoristisch wiederholen, nichts anderes ist als sozusagen eine Waffe im Klassenkampf, eine Form der Kontrolle, eine Form also eines neuen Regimes über die Menschen, und die Grundstrukturen heute sind eben einfach die einer Supranationalisierung, also auf dem finanziellen Sektor, in einem Nervennetz sozusagen zwischen den Banken der supranationalen, auf den Weltfinanzmärkten tätigen 100 Banken vielleicht, und dann natürlich auch eine Konzentration von sozialpolitischen Kompetenzen in also Institutionen global, also in globalen Strategien denken. Dazu ist der IWF inzwischen geworden, die Weltbank natürlich immer gewesen. Gut, das ist also ein Punkt. Die neuen Technologien kommen da so rein, dass natürlich also ein solches neues Akkumulationsmodell, ein Modell einer also Hegemonie, eines Versuchs also einer neuen Hegemonie über die Klasse, über sozusagen die verwertbare Arbeit, dass die immer gekoppelt ist mit also dem Versuch, neue Technologien zum Durchbruch zu bringen. In den 30er Jahren war das ähnlich auf verschiedenen Sektoren, in der Chemie, aber auch also das Automobil selbst und also bestimmte Prozessinnovationen wären da zu nennen gewesen. Und heute ist es natürlich die Datentechnik, die sowohl eine Bedeutung in der Produktivitätssteigerung haben, aber auch eine unmittelbar sozialtechnische klassenkämpferische Bedeutung, Klassenkampf von oben, indem sie es ermöglicht, zum Beispiel also die soziale Komposition der Arbeiterklasse also zu zerstören und zu verändern, also die Fabrica diffusa, dieser Begriff gehört daher, indem sie es ermöglicht, zum Beispiel soziale Prozesse steuerbar zu machen, die früher also sich ausgedrückt hätten in also Revolten, zum Beispiel also der gesamte Sozialhilfesektor und der also dieser sozialen also Hinhaltetaktiken ist also beherrscht von Datentechniken, die praktisch also die Gesellschaft, gesellschaftliche Erscheinungen hier also in Form von Beziehungen zwischen Menschen als Ort, als Terrain, als Medium also der Auseinandersetzung überhaupt gar nicht mehr zu sich selbst kommen lassen. Praktisch also hängen sozusagen die Sozialhilfeempfänger, um nur mal die zu nennen, sozusagen die Objekte der Armutsverwaltung an den Fäden einer datentechnisch koordinierten also staatlichen Sozialverwaltung, ohne überhaupt noch Gesellschaft als gesellschaftliches Phänomen erstmal in Erscheinung zu treten. Datentechnik auch unter anderem, weil sie also dazu dient, jetzt international sozusagen also Geldströme beherrschbar zu machen. Dazu gehört also der Versuch der Metropolitanen, also Strategen, jetzt also über eine Liberalisierung der Serviceleistungen in den Ländern der drei Kontinente eben einfach also diese Datentechnik auf dem Banksektor also möglichst weit reinzutreiben, um Geldströme gleich also sozusagen also an die internationalen, transnationalen Märkte anzuknüpfen. Andere Technologien, die auch gleichzeitig also eine Form von diese Doppelgesichtigkeit von sozialer Zerstörung und Steigerung also von Produktivität haben, ist also, wie du schon sagst, der biotechnische oder biotechnologische Sektor, der ja dazu geführt hat, also über Manipulation, sagen wir mal, auf dem Agrarsektor, die ganzen neuen Hybridformen, also von Saatgut, praktisch also die Abhängigkeit der Volkswirtschaften der drei Kontinente Kontinente von also metropolitanen Multis also noch stärker zu machen. Oder zum Beispiel also die Biotechnologie, also auf allen Sektoren eigentlich im Grunde genommen. Und sicherlich also auch den Sektor, der dazu geführt hat, dass sozusagen Frauen jetzt in wirklich neuen Formen eines gesellschaftstechnischen Angriffs direkt zum Objekt also technischer Manipulationen gemacht werden. Also das sind alles Dinge, die man eigentlich im Grunde genommen systematischer und grundsätzlicher sehen muss, weil also in diesem Gewand der Änderung des Akkumulationsmodells sitzen diese ganzen also neuen Technologien, die also dieses Akkumulationsmodell verwirklichen sollen. Aber es handelt sich immer dabei um ein Modell des sozialen Angriffs, genauso wie das im NS gewesen ist, ein Modell der sozialen Zurichtung, also des Versuchs irgendwie Gesellschaftlichkeit jetzt also irgendwie technisch also zu verändern, sodass sie also produktiv nutzbar wird und gleichzeitig also beherrscht werden kann.
Eine ökonomische Zwischenfrage da, ich meine, die neuen Technologien, die sind ja alle sehr kapitalintensiv, nicht? Also sie werden also eher die organische Zusammensetzung des Kapitals noch erhöhen, und das würde eigentlich, wenn wir jetzt orthodox argumentieren, würde das ja eigentlich die Krise eher verschärfen.
Ja, das ist richtig. Also, aber ich warne also davor, jetzt schnell zu Schlussfolgerungen zu kommen, weil ich glaube, dass also unter also Gesichtspunkten vielleicht also, die ich eben genannt habe, von also sozialen Auseinandersetzungen, die hinter Krisen stehen, weil also da vielleicht auch die Frage, also diese ganze Konstruktion von organischer Zusammensetzung und also tendenziell im Fall der Profitrate, dieses also theoretische Konstrukt, also eigentlich neu diskutiert werden müsste. Es gibt ja also im dritten Band von Marx, ich weiß nicht, auf welchen Seiten das ist, muss so um die 50 sein, gibt es ja also dieses diese Grundkonstruktion, also der Steigerung der organischen Zusammensetzung, des damit verbundenen tendenziellen Falls der Profitrate und der sogenannten entgegenwirkenden Tendenzen. Die entgegenwirkenden Tendenzen sind nun sozusagen der theoretische Ort all dieser Gesichtspunkte, die eigentlich im Grunde genommen also die soziale Frage umreißen, zum Beispiel also die Entwertung von Arbeit, dann also neue Märkte, das heißt also letzten Endes also die Unterwerfung zum Beispiel neuer also von gesellschaftlichen Bereichen unter also oder die Integration also sozusagen in den kapitalistischen Markt, was ja auch tatsächlich ein Vorstoß, ein Angriff des Kapitals ist. Dann also die gesteigerte Produktivität und so weiter und so weiter. Es gibt also eigentlich im Grunde genommen in jedem Moment der entgegenwirkenden Tendenzen etwas, was zu tun hat mit sozialen Auseinandersetzungen, letzten Endes mit einem Terrain, also sozusagen, auf den wir also in unserem Diskussionskreis also Hintergründe von sozialrevolutionären Prozessen also ansiedeln. Ja. Insofern also denke ich einfach, dass man über organische Zusammensetzung tendenziell im Fall der Profitrate also nochmal neu eigentlich diskutieren müsste. Aber es ist natürlich auch so, dass hier natürlich an, auch und in, sozusagen in den also klassischen orthodoxen also Vorstellungen